Das kennen wir doch wahrscheinlich alle miteinander. Da hat man irgendwo etwas Tolles erlebt. Und vielleicht vergeht gar nicht mehr so viel Zeit. Und dann ist das schon wieder aschgraue Vergangenheit. Höhenflug war, und dann kommt wieder der Alltag. Bei den Jüngern damals genauso. Die hatten Ostern erlebt. Die haben da die Auferstehung Jesu erlebt. Die haben das Große mit ihm zusammen erlebt. Gut, sie haben vorher auch die Leidenszeit miterlebt. Und die Verurteilung und die Kreuzigung. Aber die Predigten, die Heilungen, der Kontakt, den Jesus mit vielen, vielen Leuten hatte. Und dann bleibt dem Petrus nur irgendwann übrig zu sagen, ich gehe fischen. Gut, das war sein Job, da hat er sein Brot damit verdient. War notwendig. Aber hätte man nicht auch anders erleben können, die ganzen 14 Tage seit Ostern? Es ist schon eine ganz besondere Zeit. Da sind 7 Jünger zusammen. Der Simon Petrus, der Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus, Johannes und Jakobus und 2 andere Jünger. Die waren dort zusammen. Und da geht es um das, was sie am besten können. Sie waren alle miteinander Fischer. Und die sagen alle miteinander, au ja, Petrus, das machen wir. Wir ziehen los und dann kriegen wir wahrscheinlich eine ganze Menge Fische zusammen, können die gut verkaufen. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und dann, das war im heutigen Predigtext nicht drin, aber wir kennen die Geschichte alle. Die 7 Kameraden sind die ganze Nacht unterwegs, kommen zurück und fangen nichts. Nicht mal einen alten Kochtopf. Könnt ihr euch vorstellen, was die 7 für einen Frust erlebt haben? Wie viel Spaß das gemacht hat, sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen. Und man erreicht dabei nichts. Kennen Sie auch die guten Ratschläge von Menschen, die angeblich von nichts eine Ahnung haben, aber zu allem was zu sagen haben? Da steht einer am Ufer und spricht sie noch so an. Also das habe ich einmal einen Angler gefragt, hast du noch nichts gefangen? Der hat mich fast gefressen, gell? Und der fragt sie, habt ihr nichts gefangen? Nee, haben wir nicht. Und dann sagt dieser Mensch auch noch zu ihnen, fahrt nochmal raus. Und die tun's. Ist einer, der von Tuten und Ahnen wohl keine Ahnung hat, Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Aber die 7 Jünger, die folgen ihm. Und da steht nicht, sie hatten Jesus schon erkannt. Sondern die kommen zurück, nachdem sie ihr Boot, ihre Netze dann voll hatten bis zum Überlaufen. 153 Fische sollen es gewesen sein. Und dann sagt einer zu Petrus, du, das muss doch Jesus sein. Und wir kennen ja unseren Petrus. Der saust also los, springt ins Wasser und Jesus entgegen. Und dann hat dieser Fremde, der jetzt gar kein Fremder mehr war, schon ein Feuer angezündet, war nicht Kohle drauf, und sagen, bringt ein paar von den Fischen her. Und dann frühstücken sie miteinander. Und Frühstücken oder Essen in der Bibel hat ja vielfach nicht bloß die Dinge, dass man sich den Magen füllt, sondern es ist ein Gemeinschaftserleben. Das Frühstück geht zu Ende. Und dann sagt Jesus zu dem Petrus, komm mal mit. Dem Petrus fällt mit Sicherheit das Herz in die Hosentasche. Jetzt kommt die Kopfwaschung. Jetzt geht's mir an den Kragen. Jetzt sagt Jesus endlich das, was er schon längst hätte sagen können. Und sie gehen los miteinander. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagt Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb hätte. Dann sorge für meine Schafe, sagt Jesus. Und ich muss dir noch was sagen. Als du jung warst, hast du dir selber den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte darauf damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er zu ihm, komm, folge mir. Herr, dass du das zu mir und zu uns allen immer wieder neu sagst, folge mir, das erbitte ich von dir, Herr. Amen. Hast du mich lieb? Wir kennen den Karl aber wahrscheinlich. So fragt die Eva den Adam. Und er sagt, ja, wen denn sonst? Und es gibt ja heute kaum mehr einen Film, zumindest keinen amerikanischen, bei dem dann beim Telefon zum Abschluss gesagt wird, ich hab dich lieb. Wann haben Sie das zum letzten Mal zu jemand lieben Menschen gesagt? Vreni, wann habe ich das zum letzten Mal zu dir gesagt? Oder du zu mir? Wir sind es alle miteinander gewohnt und tun uns doch so schwer damit. Petrus, der sonst so gut zu Fuß unter der Nase ist, der kann bloß nur sagen, ja Herr, ich hab dich lieb. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden hier und heute Morgen von Jesus ganz persönlich gefragt, so wie er neben Ihnen sitzen würde, hast du mich lieb? Wie wäre Ihre Antwort? Das muss man sich plastisch vorstellen, was der Petrus erlebt, nachdem er seinen Herrn verraten, verleugnet hat. Und Jesus, den er dreimal verraten, verleugnet hat, fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Das ist ja schon eine Sache. Haben Sie schon überlegt, wann Pfingsten anfängt? Gut, wissen wir alle, in 5 Wochen haben wir Pfingstsonntag um diese Zeit. Aber um was geht's eigentlich an Pfingsten, wissen wir eigentlich alle? Um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Hintergrund von Pfingsten, klar, dass Menschen neu werden, Schuld eingestehen und sich vergeben lassen. So fängt Pfingsten eigentlich richtig gehend an. Und so fängt Pfingsten eigentlich mit unserer Geschichte von heute schon an. So geht's. Petrus, von Jesus dreimal gefragt, hast du mich lieb? Sicherlich auf das dreimalige Versagen hier angesprochen. Nicht als wollte Jesus den Finger in die Wunde legen, sondern Petrus zu sagen, Kamerad, was ist eigentlich mit dir? Wie ist mit dir? Der gefragt wird. Kannst du dir vorstellen, dein Leben weiterhin mit mir zu leben? Und der Petrus kann bloß sagen, ja, Herr. Da kommen keine großen Sprüche, die wir sonst von Petrus gewöhnt sind, sondern dieses ja, Herr. Ich will zu dir gehören. Was gehört eigentlich zu einer guten Beziehung zwischen zwei Menschen? Zwischen Mann und Frau? Vielleicht auch zwischen zwei Freunden oder zwei Freundinnen? Was macht eine gute Beziehung aus? Ist die Intelligenz oder die Bekanntheit? Ist mein Geldbeutel oder die Designerklamotten, die ich anhabe? Oder dass ich gut reden kann? Oder was weiß ich sonst noch alles? Was macht eine gute Beziehung an? Es kommt doch darauf an, dass das Vertrauen da ist zwischen zwei Menschen. Und Vertrauen heißt, ich traue dir, ich verlasse mich auf dich. Ich bin sicher, du gehörst zu mir. Und wir wissen alle miteinander, dass gerade in der Beziehung von Mann und von Frau und Mann die Liebe dazu gehört, ohne die das eigentlich überhaupt nicht vorstellbar ist. Das hat Paulus ja schon gesagt und wir kennen diesen Vers aus 1. Korinther 13. Es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte. Das ist das Entscheidende. Manfred Hausmann, ich weiß nicht, einige von den Älteren werden ihn sicherlich vom Namen her kennen, der Schriftsteller, der hat mal ein Buch geschrieben, Liebende leben von der Vergebung. Da geht es um ein Ehepaar, hat einen ersten dicken Ehekrach hinter sich. Und der Mann dann sagt, und das soll Ehe sein, das soll Liebe sein. Und die Frau dann bloß sagen kann, weißt du, es kommt doch nicht darauf an, dass wir perfekt sind, sondern es kommt darauf an, dass wir einander vergeben können. Und dass wir sagen können, wir fangen miteinander an und ich bin auf deine und du bist auf meine Vergebung angewiesen. Liebende leben von der Vergebung. Und das kennen wir ja alle zumindest theoretisch. Da, wo Schuld ist, da muss es aufgedeckt werden. Da muss es geklärt werden. Dann können wir die Schuld nicht einfach unter den Teppich kehren und davon ausgehen, es wird schon irgendwann vergessen werden. Herr Bonhoeffer sagt mal an einer Stelle zu diesem Text, in der Beichte gibt Gott dem Sünder Hilfe aus der Gefahr des Selbstbetruges und der Selbstvergebung. Nachzulesen in seinem Büchlein Nachfolge. Und in diesem seelsorgerlichen Gespräch, das Jesus mit seinem Jünger, mit seinem Freund, mit seinem Nachfolger Petrus hat, da macht der gescheiterte Jünger Petrus die Erfahrung, dass Schuld bereinigt werden muss und geheilt werden kann. Und vorher kann nichts Neues kommen und geschehen. Da kann es auch nicht Pfingsten werden. Das ist das Große an diesem Text. Vergebung hat es ganz intensiv mit der Zukunft zu tun. Das merkt der Petrus, hört der Petrus, wenn Jesus sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, trag Sorge für sie, achte darauf, dass ihnen gut geht. Das ist doch die Zukunft für den Petrus. Da muss er nicht jeden Tag 5-mal drauf angesprochen werden, sondern er hört es 3-mal ganz intensiv von seinem Herrn. Er ist schuldig geworden und nicht zu wenig. Und er empfängt Vergebung, nicht zu wenig. Und das weiß der Petrus. Und das kennen wir ja dann auch aus den Geschichten von der Apostelgeschichte, wie der Petrus das in den Alltag umsetzen kann, in Begegnungen mit anderen Menschen, egal wo und wie sie sind. Und noch was ist mir bei der Vorbereitung aufgegangen? Eine ganze Menge Menschen in der Bibel, die uns so als Führungspersönlichkeiten vor Augen stehen. Das waren Menschen, die hatten einen ganz schönen Knick in ihrer Gottesbeziehung. Ob das ein Abraham ist, ob das ein David ist, ob das ein Mose ist, ein Petrus oder ein Paulus. Und man könnte noch viele andere aufzählen, sie alle gehören dazu. Aber durch die Vergebung, durch ihre Umkehr, durch ihren Neuanfang, da wird die Sache in Ordnung gebracht. Weide meine Schafe, sagt Jesus. Und Jesus sagt nicht, Petrus, weide deine Schafe. Weide meine Schafe, wem gehören sie? Ich habe mich im Zevadem, ich war ja über 40 Jahre hauptamtlich in Stadt Zevadem. Ich konnte mich immer entsetzlich ärgern über junge Sekretäre oder verantwortliche Mitarbeiter, die dann davon sprachen, das sind meine Mitarbeiter. Und ich habe dann vielfach zu ihnen gesagt, das sind nicht deine Mitarbeiter, sondern du bist Hilfsarbeiter für diese Mitarbeiter. Das ist doch das Große, dass wir nicht so tun müssen, als wären wir für die gesamte Gemeinde irgendwo zuständig. Wir tragen natürlich ein Stück weit Verantwortung, aber wir tragen sie nicht deshalb, weil wir so perfekt sind, sondern wir tragen sie deshalb, weil Jesus Christus gesagt hat, weide meine Schafe, auch hier in Öschelbronn. Der Hochmut des Petrus, der ist ihm ganz schön vergangen. Ob er noch einmal eine Möglichkeit bekommen hätte, neu anzufangen, wenn es diesmal mit ihm nicht geklappt hätte. Vielleicht wäre er nicht zu dem großen Apostel geworden, von dem wir heute wissen, dass er es wurde, sondern er ist einer geworden, der sagt, ich von mir aus kann eigentlich viel zu wenig. Ich von mir aus bin auf dich, Herr Jesus, angewiesen. Und es sagen hoffentlich viele auch hier in der Gemeinde in Öschelbronn. Vergebung hat es mit der Zukunft zu tun. Das merkt der Petrus auch daran, dass Jesus zu ihm sagt, du musst dich ganz mir überlassen. Und der Jesus, der dann dieses Bild gebraucht, früher als junger Mann mit deinem eigenen dicken Kopf, da hast du das gemacht, was du wolltest. Aber wenn du zu mir gehörst, dann bestimme ich, dann sage ich dir auch, was Zukunft für dich ist. Als du jünger warst, da hast du selber deinen Gürtel genommen. Aber wenn du älter wirst, dann werden andere dich führen, vielleicht auch zu Plätzen, in Situationen hinein, die du dir selber nie ausgesucht hättest. Und wenn wir die 12 Jünger, der Judas wurde ja durch einen anderen Jünger ersetzt, wenn wir die Lebensberichte dieser Menschen lesen, da ist nur ein einziger eines natürlichen Todes gestorben, das war der Johannes, der dann auf Patmos war. Alle anderen sind in der Nachfolge ihres Herrn umgebracht worden. Gott organisiert Pfingsten und die neue Kirche. Jetzt geht's ohne Brille. Gott organisiert Pfingsten und die neue Kirche nicht an seinen Leuten in Öschelbronn vorbei, sondern mit ihnen, mit uns. Bevor etwas Großes geschieht, geschieht etwas in der Stille zwischen ihm und seinen Nachfolgern. Und so wünsche ich mir und uns allen heute Morgen, dass wir Jesus selbst begegnen und dass dann Pfingsten wird, dass unsere Gemeinde wächst und Menschen in Öschelbronn erfahren, was Gott heute tun kann, wenn wir uns unserem Herrn wirklich überlassen. Blaise Pascal, der große Mathematiker und Physiker im 17. Jahrhundert, der hat es mal so beschrieben: Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken meines Lebens machen kann, wenn ich mich ihm ganz überlasse. Amen.